Der Philosoph und Publizist Wolfgang Schmidt hat über viele Jahre in Ecuador in linkspolitischen Zusammenhängen gelebt und gearbeitet. Die aktuellen, oft sehr vereinfachenden Positionen vieler dortiger Linker zum Gazakrieg hatten ihn Anfang des Jahres dazu gebracht, einen Brief an einen befreundeten, im Weiteren nicht näher benannten, in Lateinamerika renommierten Dokumentarfilmer zu schreiben. Dieser hatte einen Clip, ein Video zu eben diesem Krieg gemacht, auf den Wolfgang Schmidt mit besagtem Brief reagiert hat. Die deutsche Fassung des Briefes hatte Schmidt verschiedenen deutschsprachigen Zeitschriften angeboten, die ihn bei aller Freundlichkeit und viel Verständnis aber dann doch nicht abdrucken wollten. Soweit der Vorgang für die folgende Lesung, die als ein Beitrag zur Diskussion verstanden sein will. Leider ist Wolfgang Schmidt wegen einer schweren Erkrankung aktuell nicht in der Lage, den Brief selbst zu verlesen. Sein Freund Detlef Schneider hat dies nun übernommen.
Kain und Abel, Brief an einen südamerikanischen Freund. In deinem Video mit dem Titel Endlösung hast du dich zum Krieg in Palästina geäußert. Mit suggestiven Bildern der Bombardierung Gazas und der allzu vielen palästinensischen Opfer behauptest du, Israel suche die Lösung des Palästina-Konflikts durch den Genozid der Palästinenser zu erzwingen. Und diese Meinung wird von großen Teilen der lateinamerikanischen Linken und generell des globalen Südens geteilt. Ich meine, es wäre historische Blindheit, den Holocaust mit der Besetzung der Westbank, der repressiven israelischen Politik und der Bombardierung Gazas gleichzusetzen. Der Holocaust war der Endpunkt von jahrhundertelangem Antisemitismus, von Verfolgung und Pogromen in Deutschland, die im Projekt der industriellen Vernichtung der Juden ihre blutige Messe erlebten. Die Gründung des Staates Israel war das Ergebnis dieser Shoah, nicht ein Projekt der kolonialen Eroberung als territoriale Inbesitznahme mit dem Ziel des ökonomischen Ausbeutens und des Transfers des Profits an das koloniale Zentrum. Die Juden, die überlebt haben, suchten nach der Katastrophe einen sicheren Ort, an dem sie weder verfolgt noch ermordet werden konnten. Ihre Wünsche verzahnten sich dabei mit den Interessen der britischen Mandatsmacht, sich des Palästina-Problems zu entledigen, das ihnen nach dem Zusammenbruch der osmanischen Kolonialherrschaft dort zugefallen war. Und ihre Unfähigkeit, einen politischen Raum im Nahen Osten zu eröffnen, in dem sich postkoloniale Formen der Selbstbestimmung und staatliche Organisation hätten entwickeln können. Es hätte des politischen Eingeständnisses bedurft, dass das britische Imperium nach dem Zweiten Weltkrieg am Ende war und daraus eine Verantwortung entspringt, mit den Trümmern des Weltreichs politisch so umzugehen, dass nicht aus ihnen neue kriegerische Auseinandersetzungen entstehen. Das ist nicht geschehen. Und so nahm die Tragödie des palästinensischen Volkes, das weder mit der Geschichte des europäischen Antisemitismus noch mit dem Holocaust etwas zu tun hatte, seinen Lauf. Palästina wurde zum Opfer, das weder die Briten noch die Deutschen entrichtet haben. Trotz aller öffentlichen Bekenntnisrituale der deutschen Schuld. Und da es sich um abstrakte Bekenntnisse und nicht um politische und kulturelle Selbsterforschung handelt, bleibt den Deutschen das schlechte Gewissen, das ihnen jede politische Rolle der Vermittlung in dem Konflikt verwehrt. Die Gründung Israels als jüdischem, also nicht als multiethnischem politischen Gebilde, in dem Juden, Moslems, Christen und Atheisten ohne Diskriminierung hätten zusammenleben können, war der größte politische Fehler der Nachkriegszeit und des sich anbahnenden Zusammenbruchs der Kolonialreiche. Der Fehler war freilich kein technischer, keine einfache politische Kurzsichtigkeit. Der Fehler lag in der Unfähigkeit und in dem Unwillen, die Ursachen des Antisemitismus und des Holocausts, wie auch der kolonialen Verbrechen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu benennen und die politische Verantwortung dafür zu übernehmen. Nur so hätte man gemeinsam mit der neuen, noch nicht vom Kolonialismus gezeichneten Weltmacht USA von allen beteiligten regionalen Akteuren, politischen Strukturen im Nahen Osten entwickeln können, die sowohl den Kolonialismus als auch die Geschichte des europäischen Antisemitismus hätten überwinden können. Keine der europäischen Mächte, einschließlich der USA, waren dazu angesichts des sich abzeichnenden Ost-West-Konflikts in der Lage oder willens. Stattdessen opferten sie die Palästinenser, indem sie einen rein jüdischen Staat gegen der Zwei-Staaten-Lösung der UNO zuließen. Und da sowohl Juden als auch Palästinenser das ganze Land für sich beanspruchten, explodierte das Fass am Tag der Gründung Israels mit dem ersten Palästinakrieg. Es war also nicht ein koloniales Projekt der Juden, sondern das historische Versagen des sich herausbildenden Westens, das den Nahen Osten in Brand setzte. Der jüdische Terror vor der Staatsgründung und die darauf folgende Nakba initiierten die repressive israelische Politik und den damit hervorgerufenen palästinensischen Widerstand. Damit verfestigte sich ein feindliches, von Hass geprägtes Muster, das zu einer segregierten israelischen Gesellschaft führte und das politische Lösungen unmöglich zu machen schien. Der einzige und bisher letzte ernsthafte Versuch einer Verhandlungslösung, das Oslo-Friedensabkommen, endete mit dem Mord Rabins durch einen orthodoxen Juden zum einen und der Gewalt radikaler Palästinenser, die das Oslo-Abkommen ohnehin ablehnten, zum anderen. Die zunehmende Spaltung der beiden Konfliktparteien in Kräfte, die eine Verhandlungslösung suchten und denen, die eine unilaterale fundamentalistische Strategie verfolgten, macht eine andere Dimension der Tragödie sichtbar. Den Religionskrieg zwischen zwei monotheistischen Glaubensrichtungen, die von unversöhnlichem Absolutheitsanspruch geprägt sind. Das Territorium wird nicht mehr als politischer, sozialer und kultureller und damit veränderbarer Raum wahrgenommen, sondern als heiliges Land, als Einheit von Blut und Boden. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass die faschistische Ideologie der ontologischen Verschmelzung des Volkskörpers mit dem Siedlungsgebiet unmittelbar nach der Shoah im Heiligen Land wieder auferstand. Und mit der Sakralisierung des Landes ging die Politisierung der Religion einher. Orthodoxem Judentum und politischem Islam geht es nicht um Verhandlungen, sondern um die Auslöschung des Anderen, des Ungläubigen. Indem der Konflikt des Mittleren Ostens den religiösen Fundamentalismus mit territorialen Interessen in einer ideologischen Einheit verknüpft, macht er die aktuellen universellen Konflikte konzentriert wie in einem Kristall sichtbar. Land, Identität, Religion, Nation und autoritäre Führung als Zentrum des politischen Raums. Die Transformation der sozialen Widersprüche in Widersprüche kultureller und ethnischer Identität. Sie bedeuten das Ende säkularer demokratischer Foren des Aushandels und die Renaissance des Kampfes von Kain und Abel um die Gunst des alleinigen wahren Gottes. Die Hamas entstand durch die Politisierung der Religion durch die Moslembrüder und ihr Ziel der Vernichtung des Staates Israel und der Juden sowie aller anderen Ungläubigen als Gottesauftrag. Und sie traf sich mit Netanjahus Strategie, die Zwei-Staaten-Lösung zu unterminieren, die Westbank zu kolonisieren und die Palästinenser zu spalten. Netanjahus Duldung der Hamas und seine politische Marginalisierung des Palästina-Konflikts führten zur Stärkung der orthodoxen Rechten, der Vertiefung der internen Segregation in Israel und zur Radikalisierung der Palästinenser. Die Hamas etablierte ein autoritäres Regime, nicht um Gaza zu entwickeln, sondern um den Staat Israel zu vernichten und um das Kalifat und die Scharia einzuführen. Und so treffen sich die verfeindeten fundamentalistischen Brüder in der gemeinsamen Ablehnung des säkularen Staats, der Demokratie und der westlichen Dekadenz. Der ökonomische und soziale Hintergrund des Konflikts wird dabei vom religiös-faschistoiden Duktus beider Seiten verschleiert, ein Muster, das sich weltweit ausbreitet. Das Oktobermassaker war die Antwort der Hamas auf die Annäherung zwischen den arabischen Staaten und Israel und der damit verbundenen zunehmenden Marginalisierung der Palästinafrage. Die Vision der Golfstaaten, den Nahen Osten in ein neues Silicon Valley und zu einem Zentrum ökonomischer Dynamik zwischen Asien und Europa zu entwickeln, bedarf zu seiner Realisierung der Kooperation mit Israel. Und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen war dazu ein erster Schritt. Mit den sich abzeichnenden diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel schließlich lief die Hamas Gefahr, in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Die Doppelzüngigkeit der Golfstaaten zusammen mit der beschleunigten Kolonisierung des Westjordanlandes durch israelische Siedler trieben die Hamas dazu, mit einem Blutbad und mit der zynisch kalkulierten Produktion von Märtyrern und palästinensischen Zivilopfern durch die absehbare militärische Antwort Israels die Palästina-Frage wieder auf eine politische internationale Bühne zu holen. Und das ist ja zweifellos gelungen. Es war klar, dass sich mit jedem Tag israelische Militärschläge gegen die palästinensische Zivilbevölkerung grauenvolle Bilder der Zerstörung und des Todes verbreiten würden, die zur internationalen Solidarisierung mit den Palästinensern führen mussten. Diese Bilder haben im globalen Süden längst die Bilder des Oktobermassakers verdrängt und ein Video ist ein markantes Beispiel dafür. Die Macht der Bilder verdrängt die rationale Analyse zugunsten moralischer Empörung und ideologischer Überwitzung. Es geht nicht darum, den Konflikt in seiner Komplexität zu verstehen, um politische Lösungen zu ermöglichen, sondern um Parteinahme und Gefolgschaft. Jeder Versuch, die historische Genese des Konflikts analytisch nachzuvollziehen, wird entweder der falschen Kontextualisierung und des Antisemitismus oder aber der Kollaboration mit der imperialistischen Kolonialmacht bezichtigt. Tel Aviv war eine kosmopolitische, liberale Stadt, in der Juden, Moslems, Christen und Atheisten einen Raum bewohnten und in dem gemeinsames Leben möglich war. Damit war sie auch ein lebendiges, wenn auch fragiles Symbol der Hoffnung auf eine politische Lösung des Konflikts. Sowohl die Hamas als auch die orthodoxen Juden sahen dagegen eher ein Symbol westlicher Ungläubigkeit. Sowohl das Blutbad, das die Hamas anrichtete, als auch Israels Transformation seines Selbstverteidigungsrechts in einen Rachefeldzug haben dieses einzigartige Symbol vermutlich nachhaltig zerstört. Und damit gibt es kein reales Bild möglichen Zusammenlebens mehr, an das die feindlichen Brüder anknüpfen könnten, um ihre Tragödie in eine politische Form der Nachbarschaft zu verwandeln. Es ist schwer erträglich zu sehen, wie Studenten, Indios, ökologische Aktivisten, Feministinnen und andere Gruppen des linken Spektrums Lateinamerikas die Hamas als Widerstandsbewegung eines antikolonialen Befreiungskrieges und die Oktobermassaker als Sieg feiern. Falls die Hamas siegte und das Kalifat ausriefe, wären diese Hamas-Unterstützer unter den ersten, die in deren Gefängnissen oder am Galgen landeten. Die Hamas hat nie linke Ideen sozialer, politischer und individueller Emanzipation geteilt. Im Gegenteil, sie sieht in ihnen das Projekt Ungläubiger, das es zu eliminieren gilt. Statt sich von absurden Vergleichen zum Holocaust und dem imperialen Kolonialismus leiten zu lassen, gilt es, eine säkulare Bewegung in Gang zu setzen, die die Befreiung sowohl der Juden als auch der Palästinenser von ihren reaktionären und faschistoiden Machthabern fordert. Terror und Rache verfestigen die vorherrschenden autokratischen Strukturen und sie verhindern damit jeden Versuch der politischen Lösung der Palästinenfrage als Teil einer demokratischen Neuordnung des Nahen Ostens.
Das war die deutsche Fassung eines Briefes, den der Philosoph und Publizist Wolfgang Schmidt Anfang des Jahres an einen befreundeten ecuadorianischen Dokumentarfilmer geschrieben hat. Da Wolfgang Schmidt krankheitsbedingt nicht dazu in der Lage war, las Detlef Schneider.